zeichne dies auf, da wir es vielleicht nicht über die Nacht schaffen werden. Sie sind hier, sie sind feindselig und mächtige Leute wollen, dass du nichts davon erfährst. Die Geschichte, wie wir sie kennen, ist eine Lüge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse. Ja, bei der ich mich in der Zeit zurückbewege. Nämlich ins Jahr 1996, wo der Mystery-Serien-Boom ganz neue Höhen hatte. Und neue Höhen hat auch mein Partner für die Folge. Hallo Raphael.
Und die Geschichte, die wir sie kennen aus diesem Podcast, sie ist eine Lüge.
Was? Woher weißt du das?
Das erfährst du, wenn du dieses Tonband weiter abspielst. Denn ich bin nicht live hier. Ich bin in geheimer Basis unter meinem Haus.
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Der gute Raphael ist wieder da. Ja, weil, ja, wir beide sprechen über eine Serie aus dem Jahr 1996, die ihr wahrscheinlich alle nicht kennt. So realistisch muss man sein. Sie trägt den amerikanischen Titel Dark Skies und da der Deutsche ja nicht so gut in Englisch ist, hat es in Deutsch noch den tollen Untertitel Dark Skies, tödliche Bedrohung. Ist vom Herbst 96 bis Frühjahr 97 auf NBC gelaufen, hat insgesamt 19 Episoden und hat etwas, was ich heute schmerzlich vermisse, nämlich den Pilotfilm. Also ein Pilotfilm, 90 Minuten, und dann gab es noch 18 reguläre Folgen. Und dann war es auch schon vorbei, weil die Serie nach einer Staffel eingestellt wurde. Raphael, bist du noch bei mir?
Ja, ich wechsle jetzt nur mal kurz von Tonband auf
normal. Ich glaube, das ist
sehr schön.
Ist, glaube ich, ein wenig einfacher zu ertragen.
Ja! Du hast die Serie wahrscheinlich auch gesehen, als sie dann im Frühjahr 97 bei uns auf Pro7 ausgestrahlt
ist. Ja, und ich habe sie sogar bei mir im Regal stehen.
Ich habe letztens, sie ist nicht mehr, also die DVD-Box ist mittlerweile nicht mehr kaufbar, habe ich kürzlich erschreckend festgestellt.
Und wenn, ist sie schweineteuer.
Ja, total. Ich bin auch auf diese Idee für diese Folge quasi gekommen, auch aufgrund eines, wie so oft, Twitter-Tweets, wo ich weiß gar nicht, ob du oder zumindest warst du an diesem Tweet beteiligt, unter anderem auch Dark Skies ins Spiel brachte.
Genau, es war der Akte X-Cast und ich habe dazu auch noch was geschrieben. Es ging dabei um Dark Skies, Pretender und was war es noch? Und
Profiler war die dritte
Serie. Nee, das war Pretender, die dritte.
Stimmt, in dem Twitter, genau, aber wozu ich komme, genau, in dem Twitter-Ding war es wohl was anderes, aber die Serie lief damals tatsächlich in einem Tribble mit zwei anderen Serien, nämlich mit Pretender und mit Profiler, und zumindest mit über Pretender könnte man an anderer Stelle vielleicht auch nochmal
reden. Genau, die andere Serie war The First Wave, so.
Ah, stimmt, genau, darüber habt ihr geredet, genau. Interessant war, dass NBC das damals so ein bisschen als Antwort auf Akte X halt hatte, weil Akte X Mitte der 90er war halt ein Riesending und sehr erfolgreich. Da empfehle ich auch immer Podcasts wie die Lone Gunman Show unter anderem und natürlich auch den Akte X Podcast. Und war so angesagt, dass es einen Mystery-Serien-Boom gab. Also überwiegend halt Serien, die so ein bisschen Thema Verschwörung und Aliens hatten. Die meisten sind, fast alle eigentlich, sind nach einer Staffel eingestellt worden. Außer die Serien, die sich so ein bisschen von diesem reinen Mystery-Gedanken mit Verschwörung und böse Regierung und Deep State und so, die sich ein bisschen davon entfernt haben, die liefen ein bisschen länger. Sowas hier, also Pretender war ja was Eigenes und war auch wenig, ein bisschen nur Mystery. Profiler war was ganz anderes und Outer Limits gab es auch in dieser Zeit. Das war nämlich in Deutschland das Double. In Deutschland lief es damals mit Outer Limits zusammen, aber Outer Limits war ja eigentlich auch ein Remake einer Serie aus den 60er Jahren halt und war so ein bisschen als eine Antwort auf Akte X damals beworben von NBC.
Nur im Gegensatz zu Akte X hatten sie bei der Serie von Anfang an Plan.
Ja, tatsächlich. Das ist etwas, was die Serie auch auszeichnet. Es gab nämlich ein Konzept über 5 Jahre und wir wissen von Serien, die Konzepte über 5 Jahre haben, das kann nichts Schlechtes werden. Die Serie sollte, fängt nämlich in den 60er Jahren an. Die erste Staffel spielt halt so um Kennedy rum bis halt Ende der 60er und die anderen Staffeln sollten in den darauffolgenden Jahrzehnten spielen.
Korrekt.
70er, 80er. Genau, und die 5. Staffel hätte dann so 2001 rum dann so die Jetztzeit eingeholt, also um das Jahr 2000 herum. Also es war von Anfang an ein super ambitioniertes Ding und hat sich auch vor allen Dingen in den Kosten wieder gespiegelt. Ich habe das mal nachrecherchiert, die haben $2 Millionen pro Folge. Heute ist ein Witz, damals war es sehr, sehr viel und ungefähr auf dem Niveau, was Akte X gelegen hat. Und deshalb war das eine sehr, sehr, sehr teure Serie, was man halt auch dadurch hatte, dass man die Serie halt in den 60ern hat spielen lassen. Was dazu führte, dass die anderen Serien, hier Pretender und Profiler, mit denen man dieses Tribble hatte, halt auch deutlich günstiger produziert werden mussten. Witzigerweise die aber die Serien waren, die deutlich langlebiger waren, nämlich mit jeweils 4 Staffeln. Naja, und in Deutschland, als es dann bei uns auf Pro7 lief, kann ich mich noch erinnern, dass das damals beworben wurde mit der Akte X-Killer aus den USA. Erinnerst du dich noch daran?
Nee, das nicht, aber ich muss auch sagen, das Problem war, es wusste keiner, dass sie dieses Konzept hatte, aber wer hätte die noch eine zweite Staffel gekriegt, hätte die, glaube ich, Akte X wirklich in den Schatten gestellt, weil es war eine komplexere Handlung. Es war ein Plan dahinter. Es war nicht nur so ein, wir bauen ein Mysterium nach dem anderen auf. Das hätte wirklich der Burner werden können, die Serie. Ja. Und die Schauspieler waren auch klasse. Ich meine mal, wenn man sich das mal angeguckt hat, der Grundaufbau war relativ ähnlich. Du dachtest wieder, du hast einen Mann, du hast eine Frau, die ist auch noch rothaarig. Ja. Es geht um Mysterien, es geht um Alien-Entführungen. Aber dann hast du schon recht schnell gemerkt, das ist eine ganz andere Dynamik, denn die beiden sind ein Pärchen.
Ja, und es ist auf den ersten Blick hat es genau diese vertrauten Elemente, die man halt so an Akte X hatte, was auch diesen Ruf, so ein Akte X-Klon dann zu sein. Ne, das Pärchen, dann die Regierungs, auch in Akte X erwähnte, diesen Geheimbund Majestic 12, der halt eine geheime Regierungsorganisation, die Wahrheit über Aliens vertuscht, wo wir auch schnell bei Roswell landen und Roswell hat es wirklich gegeben und das Raumschiff ist da abgestürzt, das sehen wir auch in der Serie. Also all diese Sachen, die wir bei Akte X auch kannten, mit dieser Verschwörung, mit dem Vertuschen über die Existenz von außerirdischen geheimen Regierungsorganisationen und einer Verschwörung, die schon super alt ist, haben wir auf den ersten Blick bei Dark Skies auch sofort auch präsentiert
bekommen. Ja, nur das Problem, oder beziehungsweise der Unterschied war, schon ab der zweiten Folge wusste der Protagonist das alles. Das wurde von ihm nicht vertuscht, weil der hat dann für diese Organisation gearbeitet. Und die wollten
am Anfang noch nicht.
Doch, er hat ab der ersten Folge für sie gearbeitet und dann ist er wieder abgehauen und dann ist er wieder zurückgekommen.
Genau,
war das Ding, von wegen, er hat nichts, er möchte schon, dass die ganze Welt was drüber weiß, aber in diesem Fall muss man sagen, die Organisation hat da einen Punkt. Die würden durchdrehen. Und es ist nicht so, dass sie das vertuschen wollen, die wollen das auch so einigermaßen verdeckt halten, weil sie im Verborgenen sich quasi auf die Aliens vorbereiten wollen. Die wissen, die machen uns Stress. Wir müssen dagegen angehen. Es ist quasi ein geheimer Krieg am Laufen. Und du hast dann wirklich dann noch anfangs dieses Pärchen, wo der Hauptcharakter John Lowengard heißt, wäre aber immer Lowengard, der einsame Wächter.
Sehr plakativ. Ja. Und er war nicht verheiratet. Und das in den 60ern.
Ja. Sie wollte nämlich nicht.
Freie Liebe.
Ja.
Das war ein verrücktes Jahrzehnt.
Weil dann stecken sie zwischen der Front und den Aliens. Die versuchen die auch noch zu beeinflussen, weil die Aliens haben quasi die Frau an der Hand und Majestic 12 die, aber die Aliens, die wir kennenlernen, diese schönen großen kleinen Grauen, die echt geil aussehen.
Die sahen super aus, die waren da computeranimiert und das waren halt die Greys, die klassischen einfach Aliens halt, so wie man sich so ein Alien halt vorgestellt hat.
Ich glaube, die waren, glaube ich, auch ein Practical-Effekt, weil die computergenerierten Effekte...
Wenn sie obduziert wurden, war es ein Practical-Effekt.
Aber die sahen generell...
Wenn die rumgelaufen sind, waren sie schon computeranimiert.
Das stimmt, das hast du aber selten gesehen.
Genau. Ja, es war halt so, der Vorteil war halt, dadurch, dass du auch bei Majestic mitgelaufen bist, hattest du auch für die ein totales Verständnis, weil du hast halt auch deren Tätigkeit im Rahmen ihrer Geheimdienst und Geschichte gesehen, was du bei Akte X ja in der Form nicht hattest. Du hast da ab und zu mal die Treffen gesehen, wenn die sich hier beim Raucher im Büro quasi getroffen haben oder beim Zigarreschmauken in der Bibliothek, aber ansonsten hast du da nicht viel Verständnis für gehabt halt, ne? Und da hattest du immer so Parallelhandlungen zwischen den Lone Guards, nenne ich jetzt mal, und der von dem guten Captain Frank Buck angeführten Majestic 12 Organisation, der kongenial gespielt wurde von J.T. Welch.
Ja.
Der großartig ist. Der ist toll in der Rolle, er ist auch leider auch schon tot, er ist kurz danach, so ein Jahr später, ich will ja keine Verschwörung aufmachen, ist an einem Herzinfarkt gestorben, 98 schon, und man kennt ihn aus ganz, ganz vielen Kinofilm auch aus den 90er Jahren. Ja. Ne, so ein bekannter Nebendarsteller ist er.
Aber was ich jetzt noch dazu aufmachen wollte, dadurch, dass du ja nicht dieser Ich bin einer gegen alle, hattest du trotzdem, weil du da mitgekriegt hast, wie groß diese Verschwörung ist und dass die eigentlich im Geheimen versuchen, dagegen zu kämpfen, du hattest viel eher dieses permanente Bedrohungsgefühl als ja. in Akte X, weil da waren es immer diese kleinen abgeschlossenen Dinger und du bist meistens genau. von abgekommen, aber hier schwebte das immer wie so ein Damoklesschwert darüber und vor allem die Tatsache, was ich vorhin noch sagen wollte, dass die Greys nicht die eigentlichen Antagonisten waren, diese waren nämlich auch besessen.
Ja, weil von den Gangnieren.
Genau, hat mit in diesem Hive. Und dieser praktische Effekt, ja. wenn die Viecher irgendwo rauskamen, sah so geil aus.
Ey, das war fantastisch. Also heutzutage merkt man, hat man das Gefühl, okay, gut, die haben sie einfach nur so ein bisschen in den Hintergrund gehalten, aber es sieht einfach durch diesen Kameraeffekt sehr, sehr realistisch aus. Wenn die so den Mund geöffnet haben und dann kamen diese Tentakel raus und so. Also man merkt das hohe Production Value wirklich an allen
Ecken. Ja, die praktischen Effekte sind unglaublich gut gealtert.
Ja. Genau, und wo es dann historisch so heute ein bisschen krankt ist, da sind dann halt die Computereffekte hier, Stichwort gut, mit Raumschiffen geht's noch, aber auch wo die halt das Militär halt die UFOs da verfolgt hat über New Mexico und solche Geschichten, das geht noch, aber halt so der ein oder andere Computer-Alien, der sieht natürlich heute nicht mehr ganz so gut aus wie damals halt. Aber man muss tatsächlich sagen, das ist, wie du vorhin gesagt hast, der ganz große Vorteil war, dass die von Anfang an einen Plan hatten.
Und
es nicht nur gesagt haben, dass sie einen Plan hatten, wie es bei Akte X war. Und bei Akte X hatten sie ja offensichtlich keinen Plan, wie es geendet ist und bis heute ja nicht. Aber da hatten sie wirklich ein Konzept. Und ein durch ein komplettes Jahrzehnt mitzunehmen und dann durch 5 Jahrzehnte und quasi diesen Geschichtenverlauf zu sehen, wie halt diese Invasion versucht wird zu verhindern und wie die Aliens immer mehr Menschen übernehmen und wie sie Einfluss auf das Weltgeschichte haben. Ich sage nur Stichwort Kennedy, Stichwort Lee Harvey Oswald und so. Das ist unglaublich ambitioniert und kreativ gewesen.
Ja, und vor allem ist es ja im Endeffekt, dadurch, dass es in der Vergangenheit ist, hat es einen Vorteil. Es ist nämlich nicht so, dass es einfach nur irgendwelche Fälle erzählt. Nein, es macht quasi eine alternative Geschichte aus. Weil sie nehmen Fakten, die wir haben, und interpretiert sie neu um und strickt eine Verschwörung aus diesen ganzen Geschehnissen, die wir gelernt haben in dem Geschichtsunterricht. Dass das alles zusammenhängt. Also eigentlich das Paradies für jeden Verschwörungstheoretiker.
Ja, ja. Und das war, das war zu der Zeit waren Verschwörungstheorien noch irgendwie, die hatten noch was. Heutzutage ist es echt eklig, was man da so im Internet an Verschwörungstheorien liest, aber damals, ne, das fängt alles ja im Prinzip immer mit der Vertuschung von Roswell an.
Ne? Ja.
Da fängt es meistens mit an, ne? Dass da wirklich Aliens abgestürzt sind und man hat es dann verwirrt. Das bekommen wir ja auch gezeigt und so. Ja,
wir sagen,
es war ein Wetterballon. Ja, wir schießen, sie haben sie einfach abgeschossen, genau. Wir sagen einfach, es war ein Wetterballon, das glauben die uns schon halt, ne? Und und das ist einfach irgendwie so ein bisschen so auch ein Nährfutter dafür. Ich habe es ja immer schon gewusst halt, ne? Und es lebt halt auch durch die wirklich guten Charaktere. Ich finde, dass gerade auch Frank Buck, man hat total viel Sympathien, also ich habe total viel Sympathien für Frank Buck gehabt, weil er wurde uns auch als Familienmensch und so gezeigt, also als so ein Patriot. Er ist ein Patriot im Prinzip, der sein Land verteidigt und jetzt ist halt die Bedrohung nicht mehr der Kommunismus oder ne, dann die Nazis, sondern jetzt sind es Aliens. Also bekämpft er nur halt einen anderen Feind. Und wir lernen ja auch seine Familie kennen und alles und somit hat man auch einen Gegner, den man auch durchaus menschlich halt,
und er wird von Anfang an, er wird von Anfang an menschlich gezeigt, nicht erst nachträglich. Ja. Das ist einfach, die werden alle sehr vielschichtig gezeigt. Und
von Anfang an, vom Pilotfilm.
Ja, ja. Und ich muss auch sagen, in der ersten Folge einen Satz, und ich musste dann gucken, welcher Film ist früher gekommen, aber ziemlich zeitgleich. Ich glaube, Man in Black wurde nur ein bisschen später veröffentlicht.
War
nur ein paar Monate. Mich sein Satz, eigentlich bin ich nur ein Produkt ihrer Fantasie.
Ja, stimmt. Wer sind sie? Ja, als die in dem Feld, ne? Als sie mit dem Hubschrauber Lone Guard da, nachdem sie diese UFO, also im Pilotfilm besuchen, die dann halt noch so ein bisschen investigativ, journalismusmäßig, dann halt so ein Pärchen, was halt was gesehen hat, UFOs und so. Und da werden sie halt von den Men in Black quasi, also von dem Majestic, halt aufgespürt und quasi mit dem Wagen abgedrängt. Und da genau kommt dieser Satz von ihm, wo er sagt, hey, ich bin gar nicht hier. Sie haben mich überhaupt nicht gesehen. Ich bin hier, wie das alles, nur ein reines Produkt ihrer Fantasie.
Genau,
wenn sie das jemandem erzählen, wird man sie für irre halten.
Wir haben nämlich eine Sache vergessen. Die beiden sind nämlich nach Washington gezogen, weil sie dort Jobs bekommen haben. Sie ist quasi irgendwie eine Sekretärin oder ähnliches für die First Lady.
Genau.
Und er arbeitet für einen der Senatoren, den sie immer nur den Farmer nennen. Und er soll dann so die Kosten überprüfen. Und da soll er dann zum Beispiel, die Rentabilität, also ist es überhaupt, lohnt sich dieses Projekt für das Geld? Project Blue Book, das es ja wirklich gab, wo dann UFO-Sichtungen geklärt werden sollen. Und dadurch trifft er ja auf ein Pärchen, was einen sehr realistischen Vorfall schildert. Ja. Und da war er dann wohl so, dass er zu sehr drin rumgestochert hat. Und dann wird er quasi rekrutiert, beziehungsweise wie Frank es sagt, ja, sie haben sich selber rekrutiert. Kann ich mich entscheiden, es nicht anzunehmen? Nein.
Es ist großartig. Und dann müssen sie halt für die arbeiten, also er zumindest erstmal. Und und dann geht halt im Prinzip so eine Art innerer Widerstand los. Naja, die hauen auch ein paar Mal ab, ne, und versuchen zu entkommen. Halt, aber es wird uns schon sehr schnell suggeriert, auch in der Serie, dass Majestic, ähnlich wie die Aliens, irgendwo so ein bisschen überall ist. Ne? Also wir erleben ja wirklich jedes 60er-Jahre-Klischee in dieser Serie, ne? Nicht nur den großen Stromausfall in New York, den natürlich auch die Hives verursacht haben, auch die Hippie-Bewegung. Die haben sogar die Hippie-Bewegung.
Die Rassenunruhen.
Da fällt mir, genau, die Rassenunruhen, das ist ein großes Thema. Da fällt mir ein, bei Majestic arbeiten noch Phil Albano von Conor O'Farrell gespielt, der Sicherheitschef ist, von Frank Buck, und Jim Steele, der am Anfang von Tim Keller gespielt, der am Anfang ein Majestic-Agent ist und sich dann relativ schnell als ein trojanisches Alien rausstellt, und der wird dann so ein bisschen so das menschliche Gesicht des Gegners quasi.
Mit einem Auge.
In der Serie. mit einem Auge, ne, und genau, und ich muss sagen, diese Hippie-Folge, die ich mir vorhin nochmal angeguckt, so ein bisschen in Vorbereitung, das ist so toll, wie die da alle mit diesen Hippie-Klamotten rumlaufen, und man sieht wirklich den Aufwand, alleine die Autos, die alle diese 60er-Jahre-Karren, die da überall stehen, ne, das ist unfassbar aufwendig gewesen.
Also da wurde wirklich auf Details geachtet, das ist auch im Hintergrund, es fällt nichts auf, und das ist für eine Serie, ist das eigentlich schon echt bemerkenswert. Aber ein wichtiger Punkt, der auch im Pilotfilm passiert, seine Frau, also naja, seine Pseudofrau, die Kimberly, die kriegt ja auch Besuch von Außerirdischen, und ihr wird was injiziert. Und ihr wächst dann auch so ein Ding heran. Und im Gegensatz zu den Statuten von Majestic 12 will er das Ding rausholen, und zwar so, dass seine Partnerin lebt und nicht, weil die Strauf geht, weil die wollen eigentlich lieber ein lebendiges Hive-Ding haben, eine Ganglie, anstatt lebendiges Mädel. Und damit beginnt ja schon so sein Aufstand dagegen, weil, naja, sie ist eigentlich ja auch ein willkommenes Forschungsprojekt. Und jetzt springe ich mal ein bisschen für die Leute. Tut mir leid, wenn ihr das noch nicht gesehen habt.
Na, komm, die Serie ist jetzt echt 24 Jahre
alt. Und ihr kriegt sie auch noch schlecht. Natürlich. Und ihr kriegt sie auch nur noch schlecht.
Ja.
Zum Schluss ist sie auf Seite der Aliens. Erstmal wird sie von ihm schwanger. Auf das Baby sind dann alle scharf. Und sie geht ihm auch irgendwann stiften. Aber irgendwie ist sie generell nicht mehr mit ihm so viel unterwegs. Da gibt es einige Probleme, die geraten vorher schon aneinander. Und er kriegt quasi eine neue Partnerin an die Hand, die auch in ihrer Kindheit von Außerirdischen entführt wurde.
Juliet.
Ja, und die haben eine, finde ich, bessere Chemie als er und seine Partnerin.
Definitiv, da wollte ich noch drauf zu sprechen
kommen. Ich habe auch mal manchmal gedacht, beim wiederholten Gucken, dass das gar nicht ursprünglich so geplant war, sondern dass sie gemerkt haben, mit der passt das nicht, sie brauchen was Tougheres. Und dann haben sie sich die wunderbare, göttliche Schauspielerin mit einem unglaublich göttlichen Körper, den wir dort nach dem Duschen in einem Badehandtuch sehen. Meine Fantasie reicht aus. Wir sehen Jeri Ryan.
Die wir ja gerade auch in Picard jetzt wieder sehen dürfen.
Ja.
Die Frau ist einfach gut, nicht nur gut, die war auch damals schon unfassbar heiß, oder?
Ja, und sie kann einfach gut solche toughen Rollen spielen. Und die hatten eine unglaublich tolle Chemie. Und sie wären auch das Pärchen gewesen, das wir durch die ganzen Jahrzehnte begleitet hätten.
Ja, also man muss dazu noch sagen, tatsächlich, als ich bei Dark Skies Videos gesucht habe auf YouTube, sind die, einmal das, und es ist halt ein generischer Begriff, ne? Mhm. Sagt der Typ, der einen Angel-Podcast. Aber egal, auf jeden Fall ist die Szene, wo sie einfach in diesem Handtuch bei der Observation ist, das meistgesehene Video. Ihr kleinen Schweine, schätzt diese Frau auch sonst an Wert. Ja gut, das war noch bevor sie Seven wurde, also das war halt die Rolle, die sie unmittelbar davor hatte. Ja, davor kannte ich sie nur noch aus einer Matlock, aus einem Matlock-Zweiteiler aus dem Jahr 93, wo sie sowas wie eine schwarze Witwe
gewesen. Ja, vorher hat sie immer nur so ein, zwei Folgen gehabt, so in, in Flash, Matlock, Time Tracks und danach, ging es dann so langsam los mit wiederkehrenden Rollen und dann das erste.
Ja. Ja. Aber es ist auch ein bisschen hast du ganz viel Recht damit, weil ich habe mich da noch mal ein bisschen eingelesen. Tatsächlich haben die, weil die Quoten von Anfang an nicht so gut waren. Also die Quoten waren okay, aber haben das Produktionsbudget nicht gerechtfertigt. Und deshalb gab es die Anweisung, dass sie halt ein bisschen aufs Gaspedal drücken müssen, ein bisschen mehr Action reinbringen müssen. Und deshalb gab es schon so ein Jump the Shark, könnte man sagen, zur Mitte der Staffel. Dass man die Beziehung halt von den beiden beendet hat, von Kimberly und John halt, dadurch, dass man sie halt auf die Seite hat wechseln lassen und Juliet eingeführt hat. Sie ist ja nur die letzten 7 Folgen dabei. Man hat da schon, was nicht so unüblich war bei Serien auch zu der Zeit, dass man so mittendrin in der Staffel so einen Bruch hat und man hat da nochmal neue Figuren eingeführt und so ein bisschen eine neue Dynamik halt reingebracht. Und ich muss ganz viele andere Serien zu der Zeit, wer sich noch erinnern möchte, Beispiele könnte ich da Mantis zum Beispiel nennen von 94, wo es dann plötzlich ab der Mitte hatte man richtige übernatürliche Gegner, was man bis zu dem Zeitpunkt nicht hatte. Bis dahin war die erste Hälfte, hatte man nur menschliche Gegner und Gangs und so.
Baywatch Nights.
Ne, ja, und auch ganz viele andere Serien. Das war zumindest auf jeden Fall in den 90ern, gibt es ganz viele Serien, wo es plötzlich so mitten in der Staffel so einen Bruch gibt, neue Figur rein, alte Figur raus und man hatte irgendwie den Fokus ein bisschen anders gelegt. Und das war da auch, weil ab der Hälfte ungefähr, war dann John deutlich mehr für Majestic, bei Majestic eingebunden, als er am Anfang war. Am Anfang war dieses, wir sind auf der Flucht und so, war ja gefühlt am Anfang auf ihn und auf Kimberly quasi bezogen. Mhm. Und dann erst hat man gemerkt, naja, eigentlich aus Sicht der Historie der Serie ist es auf ihn und Juliet bezogen.
Ja, muss man sagen, ich schätze mal schon, dass sie ihn irgendwann wieder bei Majestic reingebracht hätten, weil das auch mit dem 5-Jahres-Plan passt. Aber wahrscheinlich hätten die das erst später gemacht, so eher zum Ende der Staffel hin. Da haben sie wahrscheinlich ein bisschen vorgezogen. Und wie gesagt, die Chemie zwischen ihm und Juliet ist besser als die zwischen ihm und Kimberly, weil Kimberly war immer so eine, ich in der Hinsicht stark, ich will dich nicht heiraten, ich will alleine was machen, aber im Endeffekt war sie meistens eine jammerige Tante.
Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand sie auch davor, ich fand die einfach irgendwie zu langweilig.
Ja.
Also, ich habe irgendwie optisch haben die beiden gut zusammengepasst. Sie sahen einfach aus wie so ein bisschen ein biederes Pärchen aus den 60ern. Ne, aber ich fand, während er auch durchaus mal mit zerwuschelten Haaren einen Kampf haben konnte, ne, ich fand, sie hat immer irgendwie ein bisschen bieder und langweilig gewirkt.
Ja,
also,
auch generell.
Nicht gegen die Schauspielerin, sie war irgendwie ein bisschen bieder, fand ich.
Und auch generell, je tougher er wurde.
Ja.
Umso weniger passten die zusammen, weil sie hat sich nicht so weit entwickelt. Sie hatte eher immer die Sorge mit ihrer Alien-Entführung und so weiter. Kann ich auch verstehen. Aber das passte irgendwann nicht mehr, weil er war immer mehr die aktivere Rolle. Er war tough, er hat was getan und er brauchte dann eine passende Partnerin. Und das konnte sie auch von ihrer Rolle her nicht sein, ohne dass man groß was umschreiben musste. Also hat man ihr eine gegeben, die auch so einen Hintergrund hatte. Aber er auch ein aktiver Charakter, und der man das auch abgenommen hat. Und das muss man einfach sagen, Jerry Ryan kann unglaublich gut diese toughen Rollen spielen. Der absolut. Nimmt man das ab. Die hat eine Präsenz. Der nimmt man das auch ab, dass die sich gegen alle durchsetzen kann.
Also ihr erster Auftritt ist ja die, dass sie quasi dieses verdeckte Haus platt machen. Ne, da ist ja irgendwie, es ist zwischendurch, gibt es ja diese Storyline, dass die beiden die Hinweise geben können auf den Mord, wer John F. Kennedy wirklich erschossen haben. Und dann sind sie dann bei Robert Kennedy quasi im Personenschutz. Ne? Ja. Und dann in diesem Personenschutz werden sie halt doch, zeigt ihnen Majestic, dass sie doch jederzeit an sie rankommen können. Indem sie halt Kimberly, Juliet schicken. Und die halt erstmal so den Typen da platt macht, der da irgendwie die bewachen soll und dann die beiden halt, ne? Und diese ganze Szene ist total episch, wo sie dann immer so diese Gasmasken aufsetzt und so. Hast du die Szene vor Augen? Also sie haut ja Lone Guard dann, der mit einem Handtuch bekleidet, dann von oben runterkommt und dann sieht er, wie Kimberly und dieser Wachmann da bewusstlos sind. Dann wird er auch von Juliet überwältigt, sie also betäubt ihn auch. Und dann, als sie weggeht, zieht sie ihm noch das Handtuch weg. womit er halt untenrum bekleidet ist. Und
hatte ich nicht mehr im Kopf.
Geht dann mit diesem Handtuch raus. Ohne Scheiß. Da habe ich mir, als ich habe mir die Szene vorhin angesehen, da dachte ich mir, Alter, was ist denn das? Einfach noch ein Blick, was ist denn das für eine arschcoole Aktion von ihr, nachdem sie die alle drei platt gemacht hat. Also wenn er da bewusstlos liegt, ihm das Handtuch wegzunehmen und mit dem Handtuch rauszugehen. Also, super.
Ja,
die hat halt Ass-Kicker, oder? Ja,
und ich weiß nicht, du brauchst dafür auch was Toughes, dass das auch über die Jahrzehnte trägt. Und es ist im Endeffekt, es ist eine coole Variante von die Körperfresser kommen.
Ja.
Fällt mir gerade nur so mal so ein. Das habe ich auch noch mal irgendwo gelesen. Aber die Serie hatte einfach in der Hinsicht Stil. Du hattest dieses 60er-Jahre-Flair, auch wenn es ein bisschen mehr nach 50er-Jahre geschmeckt hat. Die hatten halt den Vorteil, die mussten sich nicht mit so einem Scheiß wie Internet und so weiter auseinandersetzen.
Ja, wo Verschwörungstheorien richtig widerlich werden. Ja, das war noch da tatsächlich, aber es hat halt wirklich, es kommt halt so viel Spannung auch auf, weißt du, wenn sie dann diese ganze Phase, wo sie bei Robert Kennedy quasi überzeugen, ja, ne, und er ihn dann quasi für so Informationen, wer wirklich dahinter steckt, und wir erleben auch die Ermordung von Martin Luther King und so. Natürlich kann man das auch übertreiben, ne, und natürlich ist es natürlich auch blöd, jedes historische Ereignis mit irgendeiner Alien-Intervention irgendwie darzustellen, aber es hat irgendwie gepasst, weil gefühlt auch so viel krasses, ja, Weltbewegendes in diesem Jahrzehnt da auch passiert ist.
Ja.
Naja, wie auch irgendwie in jedem Jahrzehnt. Aber,
ja, und es ist auch einfach so, im Gegensatz zu Akte X, ich meine, Akte X war damals so das Nonplusultra der, der Verschwörungsserien, der Mystery-Serien. Es liefen alle so. Wie hieß es? Psi-Faktor lief.
Ja,
lief,
das war der totale Klon.
Das lief so ab.
Ja.
Millennium hat einen ähnlichen Stil, kommt ja auch aus dem gleichen Universum.
War ja wie Profiler im Prinzip.
Nur mit übernatürlich. Aber.
Ja, nur mit, naja gut, aber ihre Fähigkeit war ja auch ein bisschen.
Millennium ist mit einem Mann gewesen.
Ja, Millennium war mit Lance Henriksen.
Ja, sag ich doch. Und du sagtest gerade
mit ihr. Ja, und Profiler ist mit ihr, aber übernatürliche Kräfte hatte sie ja. Also es ging ja darum, dass die beiden quasi sehen können, was passiert ist beim Tatort.
Ja, ja. Ne? Aber diese Profiler selber habe ich nie gesehen. Deswegen.
Ja, hast du auch nicht viel verpasst. Ich fand Millennium hat aber eine gute Folge. Die kann ich, an die ich mich
erinnere. Die Crossover-Folge.
Nee, die meine ich nicht. Es gibt eine Folge, die heißt Arme Teufel bei Millennium. Und da spielt Lance Henriksen nur eine Nebenrolle. Und wir sehen Dämonen, die in menschlicher Gestalt sich in einem Diner treffen. Also, und in dem Diner dann so erzählen, was sie so in ihrer Arbeit da verrichten. Ne? Und wie sie so anderen Seelen halt auf die dunkle Seite ziehen. Und das ist so unglaublich witzig, aber auch traurig am Ende. Und wie die alle einsam eigentlich sind. Und so Arme Teufel heißt die Folge ganz toll.
Aber jetzt nochmal zurückzukommen. Ja. Die haben im Endeffekt mit dem Klischee in den ersten Folgen direkt gebrochen. Erst ziehen sie es auf, du denkst, ja, du weißt genau, wie es abläuft. Und dann erfährt er einfach in den ersten Folgen alles, was er wissen wollte. Er erfährt es einfach. Und es geht nicht darum, oh mein Gott, was ist das Mysterium? Was ist das Mysterium? Nein, es geht darum, dass du im Endeffekt da eine Art Guerillakrieg gegen Außerirdische führst. Verdecken.
Ja, und das ist genau der Punkt halt, ne? Und es ist halt, für was du bei Akte X Staffeln brauchtest, nein, war wirklich von Anfang an klar. Ja, es gibt Aliens.
Weil es ging nicht um das.
Ja, es gibt eine Invasion. Genau. Sie läuft nicht so ab, wie man es hier bei Krieg der Welten gesehen hat oder Independence. Ja,
es ging nicht um das Mysterium, sondern es ging darum, oh Gott, wie werden sie weiter drauf Einfluss nehmen und wie werden wir sie besiegen? Aber es geht nicht darum, um das Mysterium der Woche. Das ist das Schöne daran. Das war so, es war was anderes. Und vielleicht war auch die Serie in dem Zeitpunkt auch ein paar Jahre voraus. Ich glaube, wenn die ein paar Jahre später gestartet, dann wären die Effekte auch günstiger gewesen. Da hätte die das rocken können. Aber naja, das kennt auch.
Ja, vielleicht wäre sie gar nicht aber erst gekommen, weil das war schon so sehr dieser Mystery-Boom.
Ja.
Also die Serie ist sehr stark ein Kind dieser Zeit, dieser Mid-90er-Jahre, wo man halt wahrscheinlich mit dem Thema Mystery jede Serie fast verkauft bekommen hat, obwohl aus den wenigsten nichts geworden ist halt. Und
dann sagen wir so, sie müsste jetzt noch mal rauskommen.
Ja, das wäre schon geil. Ich würde auch gerne wissen, wie man die Story weitergeführt hätte, wie die so zu Ende gegangen wären über die Jahrzehnte hinweg, weil das ist schon schade. Also, als die Serie dann eingestellt wurde, sie haben ja wenigstens noch die erste Staffel zu Ende bekommen und haben wenigstens noch so halbwegs einen Schlusspunkt zumindest gehabt, der natürlich alle Möglichkeiten offen gelassen hat, nämlich Stichwort, er hat seinen Sohn und es gibt eine Rebellion quasi bei den die Aliens, also Alien ist nicht gleich Alien, haben wir gelernt und wir wie gesagt, ja, wir spoilern, es ist halt
Be brave.
Be brave sind die letzten Worte von John Lonegard, genau, als er mit seinem Sohn da weggeht von dem Alienschiff und für mich emotional immer noch war die Ermordung von Frank Buck in der letzten Folge, ne, dass er quasi abgesetzt wird und dann stellt sich raus, dass der Typ, der ihn bei Majestic abgesetzt wird, sein Stellvertreter Phil, dass der auch mittlerweile für die Aliens arbeitet und er sagte dann, ja, wann haben sie dich gekriegt und so und er sagt, die haben mich nicht gekriegt, ich habe gemerkt, dass die Gewinner sein werden und ich habe mich ihnen angeboten. Und das ist wirklich großartig. Also, wir hätten da also, ich habe auch Frank Buck und Majestic nur so bedingt als Antagonisten wahrgenommen, weil ich fand es auch total interessant, wie die so gearbeitet haben, weißt du, weil eigentlich ist ja deren Aufgabe, das alles so unter dem Mantel zu halten und zu verhindern, ja, noch ungleich schwerer halt, ne?
Ja, nein, es ist einfach, das waren ja auch jetzt auch keine Bösewichte. Die haben das getan, was getan werden muss, um die Erde zu retten.
Ja.
Weil sie durften.
Ja, ich sag er hat sich als Patriot gesehen.
Ja, und er war es im Endeffekt auch. Sie durften ja nicht auffällig werden nach außen, um eine Panik zu verhindern. Und außen wussten sie ja auch nie, wer von wem beeinflusst ist. Aber auch ganz am Anfang, das fällt mir noch ein, wo sie dann Lonegard das Video von der einen zeigen, die diesen Ganglion da drin hat, diese Stimmungsschwankungen. Das war eine kleine Nebenrolle, aber ich fand das grandios gespielt.
Ja, stimmt, ja. Stimmt, das war wirklich grandios.
Die wirkte so ein bisschen auf Drogen.
Ja, ich kann mich da auch wirklich auch an den, der hier Robert Kennedy und so gespielt hat, also die haben wirklich grandiose Darsteller gehabt, auch der JFK und hier den besonders hier den Schützen, der dann den Lee Harvey Oswald erschossen hat, der ja dann uns dann auch, dieser Nachtclubbesitzer und wo man sich immer über Jahrzehnte gefragt hat, warum irgend so ein Nachtclubbesitzer plötzlich zur Waffe greift und den Schützen tötet, der vermeintlich John F. Kennedy erschossen hat. Weil wenn du dir die Vita von diesem Typen ansiehst, fragt man sich, warum der das gemacht hat. Also, ey, der Typ war ja verhaftet, also der vermeintliche Schütze jetzt, Lee Harvey Oswald war verhaftet und wird ja dann selber niedergeschossen von einem Typen, der Nachtclubbesitzer ist. Und man hat sich halt gefragt, warum der das gemacht hat. Der hat einen Nachtclub, der ist erfolgreich, verheiratet. Was hat der denn für einen Grund dafür? Ich meine, okay, Liebe zu JF kann ja sein, aber irgendwie dann doch so sein eigenes Leben so komplett wegzuschmeißen, der Typ ist doch schon verhaftet und so, ne? Und da wird es uns einfach ganz gut erklärt, dass er dazu gezwungen wurde. Mhm. Und man denkt so, ja, das würde es vielleicht erklären halt.
Ne? Aber jetzt kommt noch was Schönes. Der Lonegard-Darsteller Eric Close hat Jahre später ein paar Folgen in einer kurzen Serie, in einer Miniserie mitgespielt mit einem ähnlichen Konzept.
Ernsthaft?
Okay. Taken.
Stimmt.
Das ist dann,
ich habe ihn noch.
Er hat stimmt. da auch, das ist da auch eine Serie, okay, das ist was Positives im Endeffekt, aber die dann auch mit Entführung, mit dem Kontakt zu Außerirdischen über mehrere Jahrzehnte.
Ich habe ihn nur noch im Kopf von in dieser furchtbaren Serienversion von die glorreichen Sieben, was er jetzt danach gemacht hat.
Glorreichen Sieben?
Ja, da gab es eine Serie von Ende der 90er Jahre.
Oh Gott.
Von dem Kinofilm. Ja, ja, und das waren so B-Film- und Serienschauspieler, die da mit schlechten Werten diese Western-Serie halt gemacht haben. The Magnificent Seven. Ach, ja, aber so richtig ist tatsächlich aus den ja allen, also aus ihm und auch bei Megan Ward, wie gesagt, Kimberly, ich habe die war für mich immer wirklich so ein bisschen der Schwachpunkt in der Serie. Und ich war dann froh, als sie dann so ein bisschen gewechselt ist auf die böse Seite. Ja. Aber vermisst du nicht auch, ich habe es vorhin kurz angesprochen, diese alte Kunst des Pilotfilms, wo einem in so einem 90-minütigen Pilotfilm einfach wirklich so die Story erklärt wird und alle Figuren aufs Tablett gesetzt wird. Und in der nächsten Folge können wir los.
Ja, den man zur Not auch so nehmen kann, dass der für sich alleine steht.
Ja, den man auch früher auf VHS noch ausgekoppelt hat. Weißt du noch, wo man die so in den Videotheken dann bepriesen
ja,
hat?
Ja, so, das waren immer dann diese Billigfilme, die irgendwo im Fernsehen liefen und wo du dann später rausgekriegt hast, oh, das war ein Pilotfilm, cool.
Ja, Ja, war das nicht auch, es war doch bei oh Gott, jetzt sage ich, bei Battlestar Galactica, ne, bei der Originalauflage, da kannten wir doch auch lange nur die drei Filme, ne, dieser Zusammenschnitt, also ich kannte auf jeden Fall den Zusammenschnitt, diese Filme, bevor ich die Serie gesehen habe, ne?
Ja, aber das war ja keine Pilotfilme, aber ja,
aber es war so ein bisschen ähnlich.
Aber ich sehe auch gerade bei der Megan Ward, also der Kimberly, die hat aber danach noch ganz gut gespielt. Also erst richtig, als sie älter war, wo mal so kleine Rollen in Filmen, aber die hat 362 Episoden von General Hospital gespielt, 3 Jahre lang.
Alter, 3 Jahre lang, 362 Folgen hat sie 3 Jahre lang gedreht. Alter, ja hier, Class of 96.
Steinzeit Junior.
Ja.
So ist er tanken.
Aber auf dem Bild, du guckst, bist wahrscheinlich auch auf ihrem Wikipedia-Eintrag. Ja. Auf dem Bild sah sie besser aus als damals, fand ich.
Ja.
Ja, auch bei ihr. Hier, warte mal, hier, Ben Affleck, lese ich hier Ben Affleck? Nein, sie spielt an seiner Seite. Okay, da war nichts. Da war nichts. Ja, aber wie gesagt, der Star für mich, zumindest in dieser ersten Staffel, war für mich Beck, Frank Beck. Buck. Den fand ich einfach toll.
Ja.
Das ist einfach, wenn du so ein Kino-Nebendarsteller, so ein Schwergewicht hast wie J.T. Welch, dann hast du einfach, der hat einfach unheimlich Gewicht in dieser Rolle halt. Mhm. Ja? Und obwohl ich letztens auch, ich habe den Pilotfilm auch nochmal geguckt und da gibt's auch diese Szene, wo er dieses Ding auspackt, was er um den Hals hängen hat, dieses 3D-Trapez.
Ja, genau, ja? Was sich dann ausfällt und schwebt.
Genau, und aber dieser Effekt, wie er es so einpackt und er wieder, das sieht so wirklich 90er aus, ne? Also, wie er das so greift und versucht und dann es wieder kleiner wird und er das so in diese Schachtel zurücktut, das sieht wirklich extrem billig aus.
Ja, dafür muss man noch sagen, die Entführungsszene von Kimberly, wo die dann irgendwas auf den Boden rotzen mit irgendeiner Pumpe und das dann auf sie zufließt und dann so ein 3D-Effekt sich um sie herumschließt, das sieht aus wie in einem billigen 80er-Film.
Ja, 80er Horror. Dafür haben wir, ja, definitiv, ja. Dafür haben wir aber auch in der Serie eine Szene gesehen, die ich mir früher immer so gewünscht hatte, nämlich diese, weißt du, diese klassische Alien-Entführung, ne? Du stehst irgendwo rum und auf einmal hast du einen Lichtkegel um dich rum und der ist nicht dazu da, dass man deine Gespräche nicht abhören kann auf Babylon 5, sondern du wirst hochgezogen, ne? Und bei der Szene gibt's ja, bei der Serie gibt's ja eine Szene, wo John und ich glaube auch Kim, dann wenn so ein Kind hochgezogen wird, das Kind packen und es versuchen unten zu halten und da irgendwie am Ende 3 Leute daran halten, damit es nicht hochgezogen
das
wird.
Das Kind nicht reißt.
Das fand ich immer. Ja, genau. Das ist eine super Szene. Das habe ich mir immer so in Film gewünscht, weil ich immer gesagt habe, Mensch, warum hält die denn keiner fest?
Ja, und, ne, die werden da immer. Und wir sehen auch die Aliens direkt im Pilotfilm in ganzer Pracht. Nicht nur tot, sondern auch lebendig.
Ja, sie haben tatsächlich kein Geheimnis um das Geheimnis gemacht.
Ja,
ne?
Das fand ich irgendwie so klasse. Ich meine, er lernt doch in der ersten halben Stunde kennen, wenn er sagt so, ja, haben das etwa die Russen gebaut? Er geht an das Tiefkühlfach, schläft aus, zieht raus. Sieht der aus wie ein Russe?
aber in was für einem Ton er das auch sagt, ne? Also mit so einer coolen Überlegenheit, wenn er da diesen Sack aufmacht, diesen Leichensack und das Alien zu Gesicht bekommt und er ihn nur anguckt und so, Kopf so schräg und so, sieht der aus wie ein Russe.
Vor allem fand ich auch schön, dass Lone Guard eigentlich nicht so ein typischer Verschwörungstheoretiker ist, wie Fox. Aber er ist auch im Gegensatz zu Scully keiner, der dem komplett entgegensteht. Der ist wirklich so ein Neutraler. Der interessiert sich erstmal nur dafür, wie komme ich hier durch? Wie kann ich da überleben? Wie können wir das alles hier schaffen? Aber der ist nicht so, das ist nicht so, ja, ich habe die Wahrheit vorerfahren. Er ist auch, nur das Erste ist, wo er mal richtig reagiert, als er den Alien sieht, er kotzt und seine Reaktion, ja. Das passiert den meisten.
Ja, aber dass er weg will und einfach auch damit irgendwie am Anfang zumindest auch nicht so viel zu tun haben möchte, irgendwie ist das doch eine sehr menschliche Reaktion, oder?
Ja.
Oder? Also, dass man nicht sofort sagt, boah, Alter, da gehe ich jetzt voll drauf und fuck it mein bisheriges Leben ab jetzt, ne? Ja. Ab jetzt sind wir Schatz, ab jetzt sind wir Alienjäger.
Ja, der ist erst, es geht erstmal ihn um sich, um sein Leben. Dann später halt auch so ein bisschen darum, die Menschen müssen davon erfahren, aber in erster Linie geht es ihm erstmal darum, um seine Belange. Wie du schon sagtest, sehr menschlich einfach.
Ja, absolut. Und ich habe mich auch, dieser Punkt, was du gerade gesagt hast, die Menschen müssen es erfahren. Ich fand immer bei Akte X hatte man immer das Gefühl, ja, die müssen es erfahren, ne? Und das wäre halt auch, und es gab halt 1000 Sachen, warum es da nicht passiert ist. Aber bei der Serie hatte ich tatsächlich an vielen Stellen auch wirklich Verständnis, wie Majestic reagiert hat und gearbeitet hat und wie sie es auch erklärt haben, warum eben die Menschen es nicht erfahren sollten, weil was würde denn passieren? Ne? Sie sind unter uns, aber wir wissen nicht wer. Ne? Wir können sie nicht sofort. Sie haben ja auch nur so bedingt Tests dafür, ne? Um einem Menschen, also die Alien-Zugehörigkeit nachzuweisen. Das entwickelt sich ja alles erst halt. Ne? Also es würde eine Panik passieren.
Ja, das ist sag mal, in dem Jahr kam ja auch Michael Jackson, wollte ich sagen, Man in Black raus. Und der Satz daraus: Ja, ein Mensch kann das verstehen. Ein Mensch ist intelligent. Aber eine Horde von Menschen sind es nur eine Horde von dummen, wilden Tieren.
Und ist das nicht eigentlich ein Spock-Zitat mal gewesen?
Nein, ich glaube nicht.
Ich meine, dass er irgendwie gesagt hat, ein Mensch ist Intelligenz, aber eine Masse von Menschen ist...
Nein, das war Agent K.
Ah, verdammt, ich habe es immer Spock zugeordnet.
Er sehen sich ja sehr ähnlich, beide recht emotionslos. Ja. Nein, ja. Aber es ist eigentlich eine intelligente Serie und sie hat sich eigentlich einen Aufbau zunutze gemacht, wie er in einem Buch ist. Also wirklich... Das funktioniert auch super in einem Buch, weil wenn du das Buch gekauft hast, dann hast du es schon. Aber das war für eine Serie, auch nachdem sie dann angezogen haben, war vielleicht ein bisschen zu spät. Das ist eine Serie, die würde wahrscheinlich auch heutzutage, wo du die im Stream bingen kannst, da würde sie wahrscheinlich besser ziehen. Okay, da müsste sie auch kompakter sein.
Ja, aber die haben ja auch wirklich, ganz ehrlich, wenn du dir mal die Folgentitel ansiehst, die haben ja auch wirklich auf jeder Geschichte gehabt, ne? Den Stromausfall, ne? Das Beetle-Experiment, Augenzeugen der Landung, der unbekannte Astronaut. Ne? Also die haben ja eigentlich, allein die deutschen Titel waren ja eigentlich schon totale Eyecatcher.
Die waren aber auch teilweise ziemlich dumm.
Ja, aber der Tag, als es dunkel wurde, das Ende vor Augen, die Flucht nach vorne.
Das fliegende Wesen, das abnorme Wesen.
Schönes. Ja, genau, das Jahr der Unruhen. Ja, gut, sie haben halt, das ist übrigens ein Thema, ich glaube, man kann auch keine Serie über die 60er machen, ohne das Thema Rassismus ganz stark anzusprechen.
Ja.
Gerade auch halt Südamerika und so, haben die ja auch thematisiert. Kuckucksklan und das alles. Und es hat das ganze Thema Rassismus, und das fand ich bei der Serie tatsächlich sehr schön, ist noch dümmer dargestellt worden, als es eh schon ist, wenn man sich diese Gefahr und diese Existenz von Aliens bewusst macht. Ne? Also sich da wegen unterschiedlicher Hautfarbe.
Das wurde zu doch hassen, direkt, ne? In der ersten Folge, ne? Schon schön zur Stellung genommen mit diesem Pärchen, weil weiße Frau, schwarzer Mann, und der sagt gleich. Ja. Ja, also wenn sie damit jetzt ein Problem haben, ne?
Ja, aber weißt du, das gehört ja auch dazu, zu dieser Zeit, also das zu thematisieren über diese Zeit.
Ja, ne? Ich weiß nicht, es ist, diese Serie atmet einerseits den Zeitgeist der 90er, aber versprüht so sehr den Charme der 60er, weil sie auch teilweise wirklich so ein bisschen so aufgezogen ist wie eine klassische 60er-Serie. Es ist für mich sehr, sehr schade, dass dieses Experiment nicht geklappt hat. Vor allem nachdem, ich hab's auch erst nicht gewusst, als wir jetzt darüber geschnackt haben und mich mal wieder ein bisschen reingelesen habe, habe ich erfahren, dass es diesen Plan gab. Und es gibt auch auf YouTube so eine Art Trailer, wo du den Sprung nach 2000 und siehst. Und ach, da sind nur ein paar Szenen reingeschnitten. Aber das macht so Hunger auf mehr. Also ich habe leider noch nichts gefunden, aber ich habe auch noch nicht besonders intensiv gesucht, ob es dazu vielleicht im Englischen wenigstens Bücher gibt.
Ja, ein bisschen. Es gibt ein paar Bücher, es gibt auch ein paar deutsche Bücher, ich glaube zwei. Es gibt in Englisch ein bisschen mehr. Und es gab mal eine Ankündigung von den Produzenten von Brian Sable, war das, glaube ich, Bryce Sable, der mal gesagt hat, dass er den ganzen Story-Arc, dass der wirklich ausgearbeitet gewesen ist und so über 5 Jahre. Und dass er den mal im Netz veröffentlichen wollte. Aber dass, soweit ich es rausgefunden habe, und ich habe auch vorhin ein bisschen in den Untiefen von Reddit gesucht, hat er das nicht. Also es gibt nur diese Ankündigung, dass er das machen wollte, aber ich habe zumindest nicht rausgefunden, dass er das auch wahrgemacht hatte. Weil, wenn es das gegeben hat, was ich auch nicht abstreiten möchte, dann wäre das wirklich toll, zumindest wenn man es lesen könnte. Also es gab mal, er hat die Serie immer mal wieder ins Spiel gebracht. Er hat auch mal, es gibt auch schon 97 Interviews von ihm, wo er gesagt hat, ja, die Serie ist jetzt abgesetzt, wir verreden mit anderen Sendern, das wurde aber nichts draus, weil diese Serie halt zu teuer gewesen ist für halt das, was es an Quoten gemacht hat. Dann gab es Überlegungen, wo das Ganze in Form von Fernsehfilmen fortzusetzen, das war aber so von der Story nicht so, also von der Story problematisch und so richtig hat er auch keine Finanziers dafür gefunden. Es ist wohl auch so, und ich befürchte, dass man da nicht so ganz Unrecht hat, gerade auch so dafür, dass das hier in Deutschland kein großer Hit war, ist einfach so 60er-Jahre-Serie, die in den 60ern spielt, USA, das ist schwierig. Das ist tatsächlich echt schwierig. Also ich kann mich damals wirklich erinnern, dass das hier bei uns lief und diese Bewerbung hatte, Akte X-Killer, was schon mal ein Riesenblödsinn ist. Damals, zumal vor allen Dingen zu der Zeit ja die Serie auch schon abgesetzt war, als es hier am 3. April 97 auf Pro7 startete, da war oder so gut wie abgesetzt war. Weißt du das noch? Kennst du das? Wo man noch früher kein Internet so hatte, dass einem häufig hier Serien, die in den USA längst abgesetzt waren, hier als die neue Hit-Serie aus den USA verkauft
Surface
wurde.
Und Surface war geil, aber die haben, da muss man sagen, damals hat Pro7 auch noch einfach geile Serien, auch wenn sie abgesetzt wurden, ausgeschaltet waren. Surface. Ja. Die Jungs kämpfen ja immer noch dafür, dass sie es wenigstens vielleicht in Buchform fortsetzen können, weil da sind wohl auch noch Probleme mit den Rechten, dass die das nicht einfach die Geschichten weiter veröffentlichen dürfen, weil Surface war so eine geile Serie, die sie auch wieder so einen Aufbau hatte wie so ein Buch. Und sich Zeit gelassen hat und dann dieses Ende der letzten Folge der ersten Staffel oder der einzigen Staffel von Surface war so geil.
Ja.
Aber, ja.
Es ist, ja, also das ist auch einer der Punkte, was ich noch gelesen hatte auf Reddit, war, dass die da die Rechte ja bei NBC liegen, dass die das nicht wollten, aber dass er diese komplette Lore der Serie veröffentlicht, was ich mir aber irgendwie nicht so richtig vorstellen kann, weil, ey, die Serie ist jetzt vor 23 Jahren eingestellt worden, war kein Erfolg. Ich glaube, bei NBC weiß keiner mehr, was diese Serie war, der da jetzt arbeitet. Also ich kann mir da irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass da, na gut, andererseits, die haben die Rechte halt. Vielleicht, es gehört denen, vielleicht hat man es denen damals gegeben und dann sagen sie halt, nee, fuck it all, vielleicht verwursten wir es irgendwann mal mit The Rock neu. The Rock spielt John Lonegard und, wie heißt er, The Rock und dann, weiß ich nicht, und Vin Diesel spielt Juliet. Irgendwie sowas, weißt du, heutzutage. Aber ich glaube wirklich, dass der Erfolg, zumindest hier in Deutschland, einfach auch nicht da war, wirklich, weil die Serie halt, wie gesagt, 60er Jahre USA, ich tue mir damit auch schwer, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Bei Dark Skies habe ich es gemocht und fand es damals wirklich gut, aber so grundsätzlich mag ich keine Serien, die in den letzten 50 Jahren irgendwann...
Auch finde ich teilweise gerade so, sehr charmant, ja, aber es ist Geschmackssache.
Ich komme mit Ritter-Serien und so klar und so vor Hunderten von Jahren oder in Hunderten von Jahren, damit komme ich total klar, aber so mit, wenn du mir jetzt eine Serie sagst, die spielt in den 80ern, deshalb bin ich auch nie in diese hier Serie mit diesen KGB-Agenten in Deutschland, in den USA in den 80ern, die so toll sein soll, reinkommen. Ich komme immer nicht mit so, dann denke ich mir immer, warum haben die kein Handy? Und wenn ich es damals nicht gesehen habe, komme ich jetzt da nicht mehr rein. Also mag ich das auch nicht. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein Grund ist, warum es zumindest in Deutschland nicht angekommen ist.
Ja,
also,
aber
da hätte man vielleicht in den sauren Apfel beißen müssen und die Serie in die 90er springen lassen müssen und da weiterführen. Vielleicht wäre das noch eine Option für eine zweite Staffel gewesen.
Mhm. Aber ich sehe hier auch gerade, die Serie haben sie versucht, später nochmal anlaufen zu lassen. Sie lief erstmal nach Pro7 direkt ein paar Monate später auf dem Science-Fiction-Kanal. Ja. Dann hat Pro7 nochmal versucht, die Serie auszustrahlen, hat nach 2 Folgen abgebrochen. Und das letzte Mal hat 2001 Premiere das ausgestrahlt.
Ja, also man muss sich das mal überlegen. Diese Serie ist seit fast 20 Jahren nicht mehr in Deutschland ausgestrahlt worden. Und davor im Prinzip nur einmal richtig.
Ne? Ja.
Also, und wir waren dabei, als das dritte Zeitalter von Dark Skies, das Zeitalter von Dark Skies begann und auch schnell wieder endete, leider. Und ich bin auch froh, dass ich die komplette DVD-Box, mein eigen, denn die ist auch schön aufgemacht. Mm. Ne, mit der US-Flagge und den Alien-Augen, die da so durch die. Das ist ja, ich glaube, das ist auch die Edition, die du hast.
Ja.
Ne? Mit der US-Flagge und den Alien-Augen in der Mitte, ne?
Genau.
Es sind 6 DVDs, glaube ich, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau, 6.
Oh, es ist. Stück. Schade, wer sie nicht hat, das ist, ich wüsste jetzt auch, es ist echt schade, wer sie, man, ich kann sie uneingeschränkt empfehlen, es sind tolle Charaktere, es ist eine spannende Geschichte.
Aber ich glaube, sie gab es mal ganz kurz auf Netflix.
Ist das so ernsthaft?
Ich meine, sie auch mal irgendwo kurz im Stream gesehen zu haben, aber da, naja, hat wohl...
Weißt du, auf was für Streams du rum...
Dark Sky Porn Hamster.de. Ja, ja.
Oh, das ist also die wahre Kimberly.
da sehen wir auch die Duschszene von Juliet ohne Handtuch.
Und er trägt beide Handtücher.
Ja, er hat sie aufgehangen.
Oh ja, oh ja. Ach Mensch, ja, wirklich, wirklich sehr, sehr schade drum. Aber immer noch schön, dass wir zumindest jetzt so ein bisschen als Audiodokument der Serie nochmal einen kleinen Gedenkstein.
Ja, du musst sie auf Tonband aufzeichnen und vergraben.
Habe ich überlegt, weißt du, dass wir hieraus einfach, das presse ich auf eine MC, auf zwei Seiten müsste es ja passen, ne?
Definitiv.
Auf zwei Seiten und dann diese Kassette vergrabe ich hier. Und in 1000 Jahren kommt jemand und sagt, hier ist ein Kugel, hier ist ein Bleistift und ein Ding und eine Kassette. Was mache ich damit?
Hui.
Ja, ich überlege, ich gucke gerade nochmal in meine Notizen. Habe ich noch was? Nee, eigentlich habe ich nichts mehr.
Ich habe nichts.
Ich bin soweit durch mit der Serie. Ach, schade, zu früh abgesetzt hätte. Ich glaube wirklich, Dark Skies ist tatsächlich an seiner Überambitioniertheit gescheitert, oder?
Ja, weil damals waren die Leute noch nicht gewohnt, dass es große Serien mit einem großen Plan gab. Und sie lief einfach zu ruhig an. Ich sag mal, und es gab einfach zu viel anderes Angebot in der Richtung. Du hattest zu viele andere Möglichkeiten, noch woanders draufzuschalten. Die hatte zu viel Konkurrenz und die waren schneller und die waren seichter und schneller, verführerischer. Die dunkle Seite der Macht ist. Ja, so ungefähr.
Wieder Gestift in der Karte. Es ist tatsächlich so. Das ist mir jetzt auch, als ich habe.
Scheiße, ich wäre entschuldigt, ich wäre jetzt einen spanischen Yoda.
Ich wäre auch unbedingt ein spanischer Yoda. Aber tatsächlich gerade auch vom Pilotfilm und von den ersten Folgen, da ist es schon noch ein bisschen gemächlich gestartet. Ne?
Ja.
Und das ist, egal wie sehr die Serie danach noch Drive aufgenommen hat und so, es hat ein bisschen, die haben viel Charakterbuilding getrieben, aber haben sich dann doch in ihrem Aufwand gesuhlt, aber so ein bisschen gemächlich ist das Ganze schon gestartet. Und das ist natürlich für eine so teure Serie dann halt auch, ja, vielleicht auch mit so, wenn die ersten Folgen das Publikum nicht ziehen.
Ja, heutzutage würde HBO sagen, ja, wir produzieren erstmal noch eine zweite Staffel, die geben der Sache noch Zeit, aber
damals, in der Zeit,
das war die goldene Zeit und was da nicht nach ein paar Folgen ordentlich gezogen hat und wie gesagt, vor allem so eine teure Serie, das hat ganz schnell das Zeitliche gesegnet.
Man kann ja noch froh sein, dass sie zumindest die erste Staffel durchgezogen haben.
Genau, also.
Obwohl ich tatsächlich gelesen hatte, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, ich habe es jetzt auch nur noch mal eben gelesen, dass sie die Staffel auch verkürzt hatten. Also ursprünglich wären es noch zwei Folgen mehr gewesen und der Sender hatte dann schon die Staffel so ein bisschen zusammengekürzt. Und ja, das ist immer ein schlechtes Zeichen, was die Fortsetzung angeht.
Naja, 19 Folgen ist auch eine ziemlich krumme Zahl. Es sei denn, man zählt jetzt halt den 90 Minuten. Piloten als zwei.
In der Zählweise ist er einer. Also in der Zählweise ist es der Pilotfilm und 18 Folgen. Und ursprünglich wären es wohl 20 Folgen gewesen. Was dann, wenn du den Pilotfilm dann geteilt hättest, hättest du dann diese üblichen 22 Folgen gehabt, die man zu der Zeit in vielen Serien
genau.
hat. Also Standardzahl gehabt.
Genau. Und
das bedeutet, es könnte durchaus sein, dass das Ganze so stimmt. Tja.
Naja.
Ja. Ansonsten, ich glaube, wir sind soweit durch mit Dark Skies. Raphael, ich danke dir, dass du mein Diablo Frank Buck in dieser Folge gewesen bist.
Es war mir ein Vergnügen, weil deswegen gucke ich jetzt nämlich auch die Serie wieder und ich habe auch sehr viel Spaß daran.
Ich habe auch Bock. Also ich habe es mir für morgen vorgenommen. Nach dem Schneiden wird erst noch beim Schneiden und danach wird noch schön ein bisschen Dark Skies geguckt. Ja, in dem Sinne, macht's gut und denkt dran, auch hier immer den Himmel im Auge behalten.
Und den Schimmel im Kühlschrank. Tschüss.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.